Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Gold hat gerade erst wieder ein neues Allzeithoch erreicht bei $2,400 pro Feinunze. Geht das so weiter? Und wir schauen heute hier beim Rohstofftalk an der Frankfurter Börse auch auf Öl. Bei einer Verschärfung des Nahostkonflikts droht uns da ein Ölpreisschock. Das alles bespreche ich jetzt mit Michael Blumenroth von der Deutschen Bank, Rohstoffanalyst. Schön, Sie hier zu sehen.
Ja, ich freue mich auch, Herr Koch.
Schauen wir zuerst auf die aktuelle politische Lage. Wenn sich der Nahostkonflikt verschärfen wird, droht da auch ein Preisschock an den Ölmärkten?
Ich denke, ihr wichtigstes Wort wenn, weil ich denke, eigentlich hat keine der Parteien Interesse daran, den Konflikt zu verschärfen. Natürlich haben wir jetzt so eine kleine Eskalationsspirale gesehen, aber formulieren wir es mal so, der Iran hat zumindest rechtzeitig vorgewarnt vor der Aktion am Wochenende, was passieren würde und auch gleichzeitig erklärt, dass damit diese Aktion auch abgeschlossen sein würde. Also wir haben jetzt momentan so eine Situation, wie man ja auch in den Märkten sieht, die haben jetzt ein bisschen erleichtert darauf reagiert. Der Ölpreis ist auch ein bisschen runtergekommen, also da ist Entspannung ist zu viel gesagt, aber es ist ein bisschen deeskaliert worden. Wollen wir alle natürlich hoffen, dass es so bleibt, jetzt allein aus natürlich humanitären Gründen in erster Linie. Aber Ölpreis, Sie haben es erwähnt, das könnte natürlich für den Ölpreis ein Problem werden, weil gerade Iran hätte ja auch die Möglichkeit, die Straße von Hormuz zu sperren. Das war eine der Befürchtungen, die die Händler in der vergangenen Woche gehabt haben, dass im Falle einer noch größeren Eskalation noch so etwas passieren könnte. Wir haben es ja schon im Roten Meer, eine ähnliche Situation momentan. Und genau durch diese Straße kommen halt die gesamten Ölexporte des Iraks, Katars und Kuwait, soweit ich da mich richtig erinnere. Würde also einen ganzen Haufen Angebot aus dem Markt rausnehmen, auch verflüssiges Erdgas würde auch über diese Straße transportiert werden, deswegen man ja letztes Mal auch die Erdgaspreise relativ deutlich hat ansteigen sehen. Szenario, von dem wir alle hoffen, dass es niemals eintritt. Wir alle hoffen, dass das Ganze deeskaliert. Jetzt kam auch der Ölpreis ja ein bisschen zurück, aber so ein bisschen die Risikoprämie ist immer noch drin. Wir haben ja den Konflikt noch nicht ganz gelöst, der sich ja seit dem letzten Herbst aufgebaut hat. Und ich denke mal, so $5 bis $10 Risikoprämie sind immer noch im Ölpreis drin. Sollte irgendwie das Ganze sich beruhigen, was jetzt momentan eher so eine Vorstellung ist, die vielleicht eher mittelfristig gültig sein sollte, dann würde der Ölpreis wahrscheinlich zurückkommen. Aber ich denke, viel Abwärtspotenzial haben die Preise momentan nicht.
Wäre Öl denn jetzt interessant für Anleger und wie investiert man denn eigentlich in Öl?
Ja, eine schwierige Frage, mit ob es interessant ist oder nicht, weil wir haben jetzt momentan, denke ich, den Preis relativ fair bewertet. Wir haben jetzt auch in den USA gerade gesehen, Lagerbestände sind so hoch wie seit 9 Monaten nicht mehr. Die Nachfrage schwächelt ein bisschen, gerade nach Destillaten, also auch nach Benzin. Benzin in den USA schon über 30% verteuert seit Jahresbeginn. Das ist natürlich dann Nachfrage dämpfend, formulieren wir das mal so. Eigentlich, wenn man jetzt die Wahl hätte, besteht Potenzial für die Ölpreise weiterhin. Es gibt im zweiten Halbjahr, zeigen sich die ersten Erholungstendenzen der Industrie. In den USA gab es einen Frühindikator, der nennt sich ISM-Index für die Industrie. Der lag deutlich bei den Erwartungen, ist das erste Mal wieder in der Zone, die eine Expansion der Industrie anzeigt. In China genau das Gleiche passiert, auch dort der gleiche Indikator deutlich angestiegen. Und das gibt ein bisschen Hoffnung, dass die Industrie im zweiten Halbjahr besser performen wird. Wenn Anleger jetzt denken, der Ölpreis könnte deswegen steigen, auch die OPEC-Plus-Länder halten das Angebot weiterhin knapp, dann könnte man sich dann eine kleinere Position auch in Öl sicherlich überlegen. Es gibt eine ganze Menge an Zertifikaten, Optionsscheinen, die man sicherlich bei verschiedenen Banken auch handeln kann. Natürlich besteht auch hier die Möglichkeit, Aktien von Ölanbietern, Ölproduzenten direkt zu kaufen. Da sind ja dann große Namen, die relativ bekannt sind, die dann auch sicherlich von steigenden Ölpreisen profitieren sollten. Also das wären die einfachsten Möglichkeiten, wären das entweder über Zertifikate oder über Aktienkauf.
Ja, ein Fass Öl möchte wahrscheinlich auch keiner zu Hause haben, aber vielleicht ein bisschen Gold. Und das ist ja in der letzten Woche praktisch auch wieder auf ein neues Hoch gegangen. $2,400 pro Feinunze. Jetzt sagt man immer, Gold ist auch eine Krisenwährung. Also mit Nahost ist da vielleicht auch noch Potenzial nach oben. Und wie sieht's aktuell aus?
Ja, ich glaube gar nicht mal, dass der Nahostkonflikt so ein großes Thema gewesen ist am Goldmarkt. Ich denke, ein ganz großer Teil kommt aus der Positionierung der Anleger, aus der großen Anleger, der institutionellen Anleger, der Handelshäuser. Und zwar hatten wir Gold im Januar und Februar eher mit so einer Seitwärtsbewegung, mit so einer leichten kleinen Tendenz abwärts sogar gesehen. Gehen wir einen Schritt mal ganz kurz zurück. Im Januar, Februar, jetzt auch im März wurden das Potenzial für Zinssenkung der US-Notenbank FED deutlich zurückgenommen, deutlich ausgepreist. Wir hatten Jahresanfang, hatte der Markt erstaunlicherweise meiner Ansicht nach 6 bis 7 Zinssenkungen eingepreist für die Fed. Jetzt sind es nur noch 1,5 momentan, also noch nicht mal mehr 2. Normalerweise bedeutet hohe Zinsen schlecht für den Goldpreis. Anleger, haben wir schon häufiger darüber gesprochen, Anleger können 5% Festgeld in den USA bekommen. Was will ich dann in Gold? Das bringt mir keine Zinsen und keine Dividenden. Jetzt haben sich viele meiner Ansicht nach so positioniert, dass sie zum Beispiel Optionen eingegangen sind, verkauft haben, die verlustträchtig werden, wenn der Goldpreis über 2200, 2300, 2400 Dollar bei uns steigt. Und der Goldpreis stieg unaufhaltsam quasi 20% seit Anfang März. Und diese Positionen, die sie quasi beiseite gelegt hatten, Prämie kassiert, mehr oder weniger vergessen hatten, vielleicht sogar auf einmal waren die verlustträchtig. Was muss man machen? Diese Positionen eindecken. Zu teureren Preisen, wie so eine Schneeballlawine, quasi hat sich das Ganze immer weiter hochgeschaukelt. Wir sind jetzt vielleicht in so einer Phase, wo diese Positionsschwierigkeiten aufgelöst wurden. Wir müssen schauen, wo weiter die Incentives herkommen. Ich glaube, Geopolitik spielt vielleicht auch eine kleine Rolle, aber ich glaube nicht so eine ganz große. Wichtig vielleicht 2 Sachen momentan. Das eine sind die Notenbanken, die kaufen weiterhin Gold. Jetzt momentan nicht ganz so stark wie vorher, weil der Preis auch einfach höher ist. Aber ganz wichtig, chinesische Privatkunden, Retailkunden, Privatanleger sind extrem auf der Käuferseite unterwegs. Es gibt einen Haufen verschiedener, auch börsengehandelter Produkte. Da wird investiert, das hätte man sich vor 2-3 Jahren nicht im geringsten vorstellen können. China, vielleicht ganz kurz, Problem, Immobilienmarkt ist in Schwierigkeiten, formulieren wir es mal so, Aktienmarkt ist relativ schwach, Anleihemärkte gibt wenig Zinsen oder wenig Rendite. Was macht der chinesische Anleger? Die haben 25% Sparquote, sehr viel geht in Gold rein. Und das ist das, was momentan die Preise so nach oben zieht. China und Indien zusammen 60% der weltweiten Nachfrage nach Gold zieht weiter und wir vermuten, dieses Thema wird sich mittelfristig erledigen, es wird die Preise weiter stützen.
Heißt das, Gold ist auch für deutsche Anleger interessant und wenn ja, physisch oder eher als ETF, ETC wie Xetra Gold zum Beispiel?
Ja, es ist auf alle Fälle interessant. Ich glaube, es ist für jeden interessant. Also nicht das Depot damit vollladen, das Portfolio, sondern 5 bis 10%, das reicht völlig aus. Es ist, was ich dazu sagen muss natürlich, ist es nicht so, dass es eine Einbahnstraße ist. Es kann auch immer wieder Rückschläge geben im Goldpreis. Gerade im Goldpreis ist anfällig Gewinnmitnahmen. Man hat jetzt schon eine Gewinne als Großinvestor, nimmt man gerne mal mit, legt sie beiseite, guckt, was passiert. Also wir hatten das gerade in der vergangenen Woche am Freitag gesehen, kam es zwischenzeitlich mal 90 Dollar wieder runter. Aber mittelfristig spricht weiterhin zumindest auf die nächsten 1-2 Jahre weiterhin einiges für steigende Goldpreise. Und da würde ich Investoren empfehlen, das eben nicht physisch zu machen, sondern ETC, ETF. Man kann ganz leicht in die Positionen, man kann Gold kaufen, man kann es schnell wieder verkaufen. Die Geldbriefspanne ist sehr niedrig. Im Börsencheck kann es gehandelt werden. Man kann auf Nachrichten reagieren. Also meine Empfehlung geht dann klar eher zu ETCs.
Im Gold schauen Anleger auch gerade auf Silber und da sehen wir eine noch stärkere Steigerung in den letzten 3 Monaten. Ist also auch Silber für Anleger ein Thema?
Ja, definitiv. Es ist immer so ein bisschen ein Problem. Silber macht meistens die Bewegung des Goldes mit, sagt ja immer der kleine Bruder des Goldes oder der kleine Schwester oder der Cousin oder wie auch immer. Silber macht verzieht gerne diese Bewegung nach. Und zwar meistens, wenn eine starke Bewegung kommt, dann ist Silber so ein bisschen noch stärker unterwegs. Ob es aufwärts geht oder abwärts, ist wie so ein gehebeltes Produkt fast auf Gold. Jetzt ist aber auch so, viele Analysten schauen auf das Verhältnis der Gold- und Silberpreisen historisch betrachtet. Man sucht ja immer so Anhaltspunkte, wo die Preise sich hin entwickeln können. Und da sind wir momentan immer noch bei einem Verhältnis. Gold ist ungefähr 84 mal so teuer wie Silber, während über die lange Zeitspanne historisch betrachtet, dass der Faktor mal 60 ist ungefähr. Bedeutet also, es bestünde noch Aufholpotenzial für Silber. Silber ist auch teilweise ein Industriemetall, wird immer gerne als Industriemetall auch gesehen und benutzt. Und da haben wir eben ja gesagt, da könnte im 2. Halbjahr ein Aufschwung kommen, USA, China, vielleicht auch hier in der Eurozone. Und das bedeutet, dass Silber weiter gefragt sein dürfte. Und wenn jetzt kein Zusammenbruch der Goldpreise kommt, wovon wir jetzt nicht ausgehen, dann dürfte auch Silber weiter eine gute Anlagealternative sein.
Also eher ein Kauf.
Ihren Kauf würde ich sagen, auch hier gilt, wie eben auch schon gesagt, die Schwankungen sind noch größer als beim Gold. Man muss die Volatilität aushalten können. Ehrlich gesagt, die Jahresziele sind von den meisten Analysten ja schon erreicht. Es wird die Luft ein bisschen dünner nach oben. Es wird Rückschläge geben, aber für mich eher ein Kauf als ein Verkauf.
Auf welche Rohstoffe schauen Sie noch so? So Alu, Kupfer, Nickel?
Ja, genau. Das sind ja die Rohstoffe, die erstmal auch von einem Industrieaufschwung profitieren sollten. Deswegen nennt man sie auch unter Subsumierte unter Industriemetallen. Jetzt haben wir bei den Metallen noch eine Sondersituation. Und zwar hat Ende vergangener Woche haben die Behörden in Großbritannien und in den USA beschlossen, dass kein nach dem 13. April in Russland hergestelltes Kupfer, Aluminium und Nickel mehr über diese Börsen gehandelt werden darf. Es darf also kein Aluminium, was jetzt im Laufe dieser Woche hergestellt wurde, in Russland nach London verschifft werden, dort im Lagerhaus sein. Das ist die größte Industriehandelsbörse der Welt. Bedeutet, das Angebot hier im Westeuropa und in den USA durfte knapper werden. Muss aber auch dazu sagen, damit hatten wir Analysten oder Händler eigentlich schon lange gerechnet, dass so ein Schritt kommt. Wir haben uns eher gewundert, dass der Schritt nicht früher gekommen ist. Und die Märkte waren so ein bisschen darauf vorbereitet. Das Aluminium, was hier nicht verkauft werden kann, oder Nickel wird nach China wandern oder nach Indien, wird dort verkauft werden, wahrscheinlich mit einem Abschlag, weil die jetzt niedrigere oder eine negative Prämie akzeptieren dann die Russen, wenn das Metall dort verkauft werden wird. Es wird vielleicht ein bisschen mehr Knappheit jetzt bei uns reinbringen. Das könnte die Preise zumindest stützen. Es wird sie nicht nach oben schießen lassen, aber es wird die Preise weiter stützen. Und das zusammen mit dem Aufschwung der Industrie spricht eigentlich auch für diese drei Industriemetalle.
Sagt Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Vielen Dank, dass Sie heute wieder da waren.
Sehr gerne. Dankeschön.
Danke Ihnen und danke Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse am Rohstofftalk hier von der Frankfurter Börse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.